Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich auch, euch nochmal herzlich willkommen zu heißen zu diesem Gottesdienst. Und ich freue mich, ja, gemeinsam mit euch zusammen in Gottes Wort zu schauen. Und für den Anfang habe ich euch ein Bild mitgebracht. Genau, die meisten von euch werden diesen Ort wahrscheinlich nicht kennen. Ich kenne ihn aber ziemlich gut. Auf diesem Bild sieht man den Flur im Keller im Haus meiner Eltern. In diesem Haus bin ich aufgewachsen, also ich habe nicht im Keller gewohnt, sondern zwei Stockwerke drüber. Aber diesem Ort kenne ich ziemlich doch ganz gut, den Keller, weil es meine Aufgabe war, im Familienleben, im Beitrag, im Lernen erwachsen zu werden, dass ich in diesem Keller aufräume. Meine Katze hat da gewohnt und so war es irgendwie ganz natürlich, dass ich da aufräumen sollte. Und so galt es jeden Samstag für mich, aufräumen, fegen und dann nasswischen. Wie sich der eine oder andere aber denken kann, war als Teenie oder als Kind, das war nicht so meine höchstes Interesse, für Sauberkeit zu sorgen, den Keller aufzuräumen. Ja, Fahrradfahren, draußen irgendwas basteln, irgendwas spielen, das war schon viel eher was mir entsprach, was meinen Interessen entsprach. Das hat mich viel mehr gereizt, als den Dreck da im Keller aufzuräumen. Und daher habe ich ziemlich schnell mit der Zeit so Methoden entwickelt, dass ich halt viel schneller wieder meinen Interessen nachgehen kann. Also beispielsweise, da links sieht man so Schuhschränke und wenn ich fegen musste, dann war es eine schnelle Sache, einmal den Dreck halt darunter zu fegen. Oder eine andere Sache, ja, man muss halt auch nass wischen, also dachte ich, man muss das ja irgendwie gesehen haben, also habe ich einen Lappen genommen und am Wasserhahn kurz gehalten, Dreck wieder ausgebrochen und aufgehangen. Ja, der Lappen ist ja nass, also da wurde ja was gemacht. Aber mit diesen Methoden, mit diesen Dingen, die ich getan habe, habe ich den eigentlichen Zweck des Aufräumens, die Sauberkeit wiederherzustellen, das habe ich komplett verfehlt, Woche für Woche. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es in unserem geistlichen Leben genauso passieren kann. Man tut Dinge, die nach außen hin nach Glauben aussehen, aber wenn man unter den Schrank dann mal schaut, also wenn man tiefer blickt, wenn man auf das Herz, auf die Motive, auf den Lebensstil schaut, dann stellt man fest, da ist nichts sauber. Es ist nur kaschiert. Darum geht es auch in der Textstelle, die wir uns heute anschauen wollen. Wir wollen Johannes 5, Vers 10 bis 16 betrachten. Und zum einen möchten wir sehen, wie die Juden die Absichten Gottes vernachlässigten. Und wir sollen daher gewarnt sein, in derselben Art und Weise Dinge zu tun, ohne dabei auf Gottes Absichten zu achten. Und zum anderen möchten wir sehen, wie Jesus den Fokus auf Heiligkeit legt, der wir auch nacheifern sollen, indem wir uns im Glauben Gott zuwenden. Die heutige Textstelle steht im ganz direkten Zusammenhang mit der Heilung eines Mannes am Teich Bethesda. Sigi hat die Stelle eben schon vorgelesen. Davon ja, ist in den Versen 1 bis 9 im Johannes Kapitel 5 zu lesen. Und wir durften diesen Abschnitt vor etwas längerer Zeit schon anschauen. Um aber heute auch den Text etwas ja, besser einordnen zu können, möchte ich kurz wiedergeben nochmal, was in diesen Versen 1 bis 9 zu lesen ist. Uns wird die Situation eines Mannes beschrieben, der 38 Jahre krank ist. Er befindet sich am Teich Bethesda und hofft dort auf eine Wunderheilung durch das Wasser des Teiches, das sich von Zeit zu Zeit bewegte. Der Mann aber war kraftlos durch seine Krankheit und erreichte nie zuerst den Teich. Er hat auf Wunderheilung gehofft, aber ja, er hat dieses Wunder nicht erlebt. Er war kraftlos. Er hatte auch niemanden, der ihm in diesen Teich hineinhelfen konnte. Er ja, war ganz hilflos in seiner Situation. Und genau in dieser kraftlosen, in dieser hoffnungslosen Situation greift Jesus ein. Jesus traf soeben in Jerusalem ein und begegnete nun diesem Kranken. Und nach einem kurzen Gespräch befahl Jesus dem Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und sofort wurde dieser Mann gesund und konnte auch wieder gehen. Jesus, er durchbrach mit seiner Allmacht die Kraftlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit dieses Mannes. Jesus brachte Hoffnung in sein Leben. Und dann heißt es zum Ende von Vers 9, Sigi hat es gelesen, dass es an jenem Tag Sabbat war. Johannes baut hier in seiner Erzählung eine Bemerkung ein, die den ja, geübten Bibelleser wahrscheinlich zum Seufzen bringt. Die Woche hat doch so viele verschiedene Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jesus, Wieso denn schon wieder am Sabbat? Weshalb schon wieder dieser Tag, an dem immer Konflikte entstehen, Konflikte mit den religiösen Führern Israels? Durch den Konflikt, der sich hier in diesen nächsten Versen anfängt zu entfalten, offenbart Jesus sein göttliches Wesen. Und daher dient auch dieser Konflikt, von dem wir auch in den nächsten Versen ja lesen werden, der dort anfängt, er dient zur Verherrlichung Gottes. Und lasst uns jetzt diesen Textabschnitt lesen, Johannes 5, die Verse 10 bis 16. Johannes 5, die Verse 10 bis 16. Es sagten nun die Juden zu dem Gehalten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher? Der Gehalte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Ich bete. Herr, ich danke dir für diesen Text, den du uns gibst. Ich danke dir für dein Wort. Und jetzt sind wir ganz von dir abhängig, wenn wir uns mit diesem Wort beschäftigen wollen. Und ich bitte dich, dass du zu uns in Herzen sprichst. Dass du durch deinen Heiligen Geist in uns arbeitest und ja dieses Wort zur Veränderung bringst in unseren Herzen. Hab Gnade auch mit mir, dass ich ruhig und verständig rede und ja, verherrliche du dich auch durch dieses Wort. Amen. Nachdem Jesus den Mann geheilt hatte, ihn also aus diesem verzweifelten Zustand befreit hatte, ihm sein Leben wieder geschenkt hatte, erwartet man ja, dass ja dort auch bestimmt eine Menschenmasse ist, die jubelt, die Gott lobt, die sich freut. Es ist ein großes Wunder geschehen. Dieser Mann, der kann endlich wieder gehen. Aber die Realität ist eine andere. Wir lesen zu Beginn des Abschnitts, dass die Juden auf den Geheilten einredeten. Mit den Juden ist im Johannesevangelium damit nicht die gesamte jüdische Volksgruppe gemeint, sondern im Johannesevangelium bedeutet dieses Wort Juden vor allem die religiösen Führer des Landes. Es waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und sie sind es, die jetzt diesem Gehalten vorwerfen: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Da ist kein Ausdruck von Freude über das Wunder, kein Lob Gottes, sondern nur der Vorwurf: Du machst etwas Verbotenes. Du betrittst hier ein Gebot, du darfst deine Matte, dein Bett nicht tragen. Und sie argumentieren dabei mit dem Sabbat. Ja, weil es Sabbat ist, darfst du dein Bett nicht tragen. Um zu verstehen, was der Inhalt dieses Vorwurfs ist, lass uns noch einmal einen kleinen Exkurs machen und uns anschauen, was der Sabbat überhaupt für den Juden bedeutete. Der Ursprung des Sabbats liegt in der Schöpfungsgeschichte. Nach der Erschaffung von Himmel und Erde, in 6 Tagen ruhte Gott von seinem Werk am 7. Tag, dem Sabbat. Er segnete diesen Tag und heiligte ihn. Anders ausgedrückt, er legte diesen Tag fest als einen Tag, der vollkommen seiner Göttlichkeit gewidmet sein sollte. Und hierauf aufbauend befahl dann Gott auch dem Volk Israel in der Gesetzgebung auf dem Berg Sinai, dass sie den Sabbat heiligen sollten, indem ja, sie ihre Arbeit nicht taten, ihrer Erwerbstätigkeiten nicht nachging. In Exodus 20, Vers 8 bis 11 manifestiert das Gott auch in den 10 Geboten. Dort heißt es: Denke an den Sabbat, um ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Die Juden, sie sollen den Sabbat heiligen. Was genau bedeutet das? Nun, in mehreren anderen Bibelstellen oder an anderen Stellen, die Gott auch dem Volk Israel gegeben hat, wird das ausgeführt. Sie sollten innehalten, um sich an Gottes Schöpfungswerk zu erinnern, das zu betrachten, wie Gott das großartig geschaffen hat alles. Sie sollten innehalten und sich an Gottes Erlösung erinnern, ja, wie er sie aus der Sklaverei befreit hat, wie er sie ja aus Ägypten herausgeholt hat. Sie sollten innehalten und sich an Gottes Versorgung erinnern, wie Gott jeden Tag für sie gesorgt hat, Manna vom Himmel, immer wieder auch Wasser gegeben und ja, so hat Gott sich um das Volk gekümmert, daran sollten sie sich auch erinnern. Sie sollten innehalten und sich ja allgemein an den schönen Dingen des Lebens erfreuen, die Gott ihnen gegeben hat. Sie sollten innehalten und die Ruhe des Sabbats dazu nutzen, um daran erinnert zu werden, dass die letztendliche Ruhe in der Ewigkeit noch bevorsteht. Zusammengefasst, sie sollten innehalten und die Heiligkeit Gottes anerkennen, indem sie diesen Tag für Gott heiligten. Hat der geheilte Mann jetzt den Sabbat gebrochen? Nein, er trägt seine Matte, das ist kein Arbeiten. Er tut keine Tätigkeit, um Einnahmen generieren oder seinen Erwerb zu schützen. Er befolgt nur die Worte Jesu. Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Er lebt seinen neuen, von der Krankheit befreiten Zustand aus. Dadurch bricht er nicht den Sabbat. Im Gegenteil, er verherrlicht Gott, indem er ihm gehorsam ist, indem er in diesem Zustand, in diesem neuen Zustand lebt, den er von Gott erhalten hat. Den geheilten Zustand. Was der Geheilte aber brach, war das Gesetz der Juden, der religiösen Führer. Er brach das Gesetz, das die Juden über die Zeit dem Wort Gottes hinzufügend ergänzt hatten. In dem sogenannten Talmud war und ist immer noch eine Sammlung von jüdischer Gesetze und dort waren viele Regeln aufgestellt, die das tägliche Leben, die sich mit dem Aspekt des täglichen Lebens befassten. Und in diesem Talmud heißt es dann auch unter anderem ergänzend zu dem Sabbat, dass man grundsätzlich Gegenstände nicht weiter als 4 Ellen, also ungefähr 2 Meter, tragen darf am Sabbat. Und dieses Gesetz brach wohl der Geheilte. Doch das war nicht das Gesetz Gottes. Es war das Gesetz von Menschen und keine göttliche Verordnung. Doch die Juden sahen in ihren hinzugefügten Gesetzen, die sahen die gleichbedeutend mit den Gesetzen Gottes. Und deshalb erfolgt auch hier die Empörung der Juden, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Die Juden, sie fordern religiöse Konformität mit ihren Gesetzen. Jeder soll so leben, wie sie es in ihren religiösen Gesetzen festgehalten haben. Doch sie merken nicht, dass ihre Forderungen den eigentlichen Sinn des Sabbats unter der Last ihrer ergänzenden Gebote begruben. Sie dachten, sie schützten den Sabbat mit ihren ausführlichen Bestimmungen, doch sie vergaßen den Sinn des Sabbats. Sie sollten innehalten und Gottes Schöpfungswerk betrachten. Stattdessen wurde gefragt, ob man am Sabbat einen Krug Wasser tragen darf, wie viele Schritte man gehen darf, wie man eine Kerze anzünden darf. Der Blick verlor sich in den Vorschriften und nicht mehr in der Größe Gottes. Sie sollten innehalten und sich an Gottes Erlösung erinnern. Aber stattdessen wurde der durch diese unzählige Sabbatgebote dieser Tag zu einem Tag der Knechtschaft. Sie sollten innehalten und sich an Gottes Versorgung erinnern, doch stattdessen entstanden Konflikte. Statt Vertrauen war dort Angst und Kontrolle. Sie sollten innehalten und sich an den schönen Dingen des Lebens erfreuen, die Gott ihnen gegeben hat, aber stattdessen wurde der Tag zu einer Last. Die Freude wurde ersetzt durch Formalismus. Sie sollten innehalten und die Ruhe des Sabbats nutzen, um daran erinnert zu werden, dass die letztendliche Ruhe in der Ewigkeit noch bevorsteht. Doch dieser Hoffnungstag wurde zu einem religiösen Leistungstest. Diese himmlische Perspektive wurde durch die menschliche Anstrengung zunichte gemacht. Sie sollten innehalten und die Heiligkeit Gottes anerkennen. Doch die Heiligkeit wurde ritualisiert, anstatt im Herzen zu leben. Das Bestreben der Juden war so fokussiert auf ihre Werke, auf die Dinge, die sie taten, sodass sie die eigentlichen Absichten Gottes in den Hintergrund rückten. Sie dachten, sie würden durch das Halten ihrer hinzugefügten Gebote Gott ehren, doch sie ehrten ihre Gebote mehr, als dass sie Gott ehrten. Das Ausüben von religiösen Taten allein, ohne auf die Absichten Gottes zu blicken und nach diesen zu trachten, ist jedoch nutzlos. Mehrfach zeigt es die Bibel auf. Beispielsweise in Hosea 6, Vers 6, dort spricht Gott durch den Propheten Hosea zum Volk Israel und sagt über ihre Opfer, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als Brandopfern. Die Opfer des Volks waren nutzlos, weil es nicht aus dem Willen herauskam, ja Gott zu lieben und zu erkennen. Gott will Beziehung und wahre Erkenntnis, nicht leere Rituale. In Matthäus 5, Vers 7 bis 9 spricht Jesus das auch deutlich aus über das Bekennen des Glaubens. Hier heißt es, Heuchler, treffen hat Jesaja über euch gesagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Das reine Lippenbekenntnis ist vergeblich, wenn das Herz weit weg von Gott ist. Jesus warnt, dass religiöse Praxis ohne Herz und Wahrheit, ohne von neuem geboren zu sein, wertlos ist. In Matthäus 23, Vers 23 spricht Jesus noch eine andere Tat an und sagt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gesetz und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Das penible Abgeben des Zehnten ist nutzlos, wenn im Herzen die Barmherzigkeit fehlt. Jesus kritisiert diesen religiösen Eifer, der das Wesentliche, Gottes Absichten dahinter vernachlässigt. In der Vorbereitung für diese Predigt musste ich feststellen, dass so ein Verhalten auch immer wieder in meinem Leben vorkommt. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr Situationen und Verhaltensweisen fielen mir auf, wo ich geistliche Dinge tue, aber ohne dabei Gottes Absichten dahinter zu verfolgen. Und ich möchte dich einladen, auch nachzudenken, ob das in manchen Bereichen nicht auch auf dich zutrifft. Wie sieht es aus mit hier der Teilnahme am Gottesdienst? Kommst du hierher mit dem Verlangen, Gott zu ehren und ihn zu erkennen? Oder tust du es ohne echte Anbetung, ohne dem Verlangen, Gott zu begegnen, einfach ja, aus Gewohnheit? Wie steht es um dein Bibellesen und dein Gebetsleben? Tust du es aus echter Sehnsucht? Tust du es, um Gott tiefer zu erkennen, um in seiner Liebe zu wachsen? Oder eben nur, weil es halt dazugehört im Leben eines Christen? Wie sieht es mit dem theologischen Studieren aus? Bewegst du dich durch Bücher und Diskussionen, um Gott zu begegnen oder nur um Wissen anzusammeln, zu argumentieren und ja, sich geistlich überlegen zu fühlen? Was ist mit deinem Lobpreis? Singst du Lieder mit deinem Herzen erfüllt von Ehrfurcht und Liebe? Oder sprichst du Worte aus mit deinen Lippen, die dein Innerstes gar nicht berühren? Wie dienst du in der Gemeinde? Aus Liebe zu Gott und zu Menschen oder eher aus dem Pflichtgefühl heraus, um sich selbst zu bestätigen oder um als guter Christ dazustehen? Was bedeutet dir deine Taufe? War sie ein Ausdruck echter Umkehr, lebendigen Glaubens und des Wunsches, Jesus nachzufolgen, oder war es nur ein äußerer Schritt ohne Veränderung? Wie feierst du das Abendmahl? Mit prüfenden Herzen, dankbar in Erinnerung an Jesu Opfer? Oder als eine bloße religiöse Handlung, die dir zur Gewohnheit geworden ist? Wie hältst du deine Familienandacht? Ist es ein gemeinsames Suchen nach Gottes Gegenwart oder halt ein Pflichtprogramm? Man muss halt Generation der Gnade, muss man halt durchmachen, dass die Kinder halt die Lektion hatten. Und in deinem Bekenntnis Jesus Christus, ist es ein Ausdruck deiner Identität als Kind Gottes, geboren aus dem Geist? Oder sprichst du Worte aus, ohne ihn wirklich zu kennen? So ein Handeln, wie es leider immer wieder vorkommt, ist vergleichbar wie ja, mein Aufräumen im Keller. Ich war aktiv und ich habe was getan, aber ich tat es nicht aus der Intention, dass es sauber wird. Ich tat es nur, um gesagt zu haben, ich habe aufgeräumt und dann wieder meinen eigenen Interessen nachzugehen. Meine Handlung war wertlos, weil ich nicht den eigentlichen Zweck der Sache verfolgt habe. Und genauso ist es auch mit den Riesen, mit diesen religiösen Taten. Ohne Gottes Absichten sind sie wertlos. Vielleicht kennt ihr auch folgende Situation von Kindern. Da hat das eine Kind dem anderen absichtlich wehgetan und nun soll es hingehen und sich entschuldigen, um Vergebung bitten. Das Kind geht hin zu dem anderen Kind, das es verletzt hat und sagt, Entschuldigung. Genuschelt, ohne in die Augen zu schauen, ohne die Entschuldigung wirklich ernst zu meinen. So eine Entschuldigung ist doch nichts wert, oder? Ja, weil es kommt nicht von Herzen. Und so möchte ich dich fragen, sind deine Handlungen davon gekennzeichnet, dass sie aus diesem Herzenswunsch herauskommen, Gott zu lieben und seinen Willen umzusetzen? Oder sind sie davon gekennzeichnet, dass du sie nur im äußeren Anschein tust? Das Verhalten der Juden, ihre Empörung darüber, dass der Geheilte seine Matte trug, ist wie ein Spiegel, der uns heute ins Herz sehen lässt. Es ist ein Weckruf an uns. Lieben wir den Herrn wirklich? Mit ganzem Herzen? Oder sind wir innerlich längst fern, während wir nach außen den Anschein erwecken, alles sei in Ordnung? Nachdem die Juden den Geheilten mit ihren religiösen Forderungen konfrontiert haben, verteidigt sich der Geheilte. Er sagt, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Und die Juden fragen dann anschließend, ja, wer ist dieser Mann? Aber der Geheilte weiß es nicht. Jesus, er hatte sich von diesem Trubel und dem Geheilten entfernt. Warum aber? War es ihm nicht wichtig, dass die Leute verstehen, dass er der Messias ist? Dass er derjenige ist, der geheilt hat? Ist es ihm nicht wichtig, dass die Leute verstehen, dass er die Macht hat zu heilen? Warum heilt er auch nicht all die anderen Kranken an diesem Teich? Wieso nur den einen? Wieso nicht die ganze andere Menge an Kranken? Innerhalb der nächsten Verse wird klar, warum es Jesus wirklich geht. Jesus geht es hier im ersten Moment nicht um das Heilen von körperlichen Krankheiten. Wäre er vor Ort geblieben, wäre der Fokus wohl auf seinen Wundern geblieben. Doch seine Absichten gehen weit über das körperliche Heilen hinaus. Das erkennen wir vor allem ab Vers 14. Jesus sucht den Geheilten erneut auf und will es nicht bei körperlicher Heilung allein belassen. Jesus begegnet dem Geheilten erneut und möchte mit seiner Forderung eine ganzheitliche, eine die Seele einschließende Heilung bewirken. Jesus möchte das Herz des Geheilten zur Heiligkeit bewegen. Er sagt zu dem Geheilten in Vers 14b, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Der eigentliche Zweck, weshalb er auf die Erde gekommen ist und weshalb er diesen Mann geheilt hat, ist Heiligkeit und nicht Gesundheit. Jesus heilt den Mann, damit er heilig ist. Die Forderung Jesu lautet, sündige nicht mehr. Lass die Dinge, die Gottes Heiligkeit entgegengesetzt sind. Und Jesus schließt diese Forderung nach Heiligkeit ein mit zwei Gründen. Der erste Grund, der vorgelagert hier heißt es, siehe, du bist gesund geworden. Mit anderen Worten, schau, was ich für dich getan habe. Ich bin dir in deiner Krankheit begegnet. Ich bin zu dir gekommen in deiner Kraftlosigkeit. Ich bin zu dir gekommen in deiner Hoffnungslosigkeit. Ich habe meine Kraft dafür eingesetzt, dass du wieder gesund bist. Schau an, was ich für dich getan habe. Siehst du den Zusammenhang? Sündige nicht mehr. Mein Ziel in deiner körperlichen Heilung ist die Heilung deiner Seele. Ich habe dich beschenkt, ich habe dich geheilt und jetzt lebe in dieser Kraft. Das Geschenk der Heilung soll nun deine Heiligung bezwecken. Ich habe dir meine Gnade erwiesen, damit du dein Leben in Heiligkeit lebst. Diese Worte spornen dazu an, in Heiligkeit zu leben. Doch Jesus nennt noch eine zweite negative, eine abschreckende Begründung. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Mit anderen Worten, wenn du den Zweck dieser Heilung mitachtest, wenn du mein Geschenk, meine Gnade verschmähst, wenn du weiterhin in Sünde leben möchtest, dann wirst du etwas viel Schlimmeres erleben als 38 Jahre Krankheit. Es gibt nicht viele Dinge, die schlimmer sind als 38 Jahre von einer harten Krankheit betroffen zu sein. Und es muss etwas gewaltig Schlimmes sein, von dem Jesus hier redet. Und unter Beachtung des direkten Kontextes denke ich, dass damit das ewige Gericht und die folgende ewige Verdammnis gemeint ist. Ein paar Verse später, in Vers 28 und 29, sagt Jesus nämlich: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt etwas, was Millionen mal schlimmer ist, als 38 Jahre krank zu sein. Und zwar Gottes gerechter Zorn über deine Schuld. Es ist Millionen mal schlimmer, als deine Krankheit ist es, wenn du nicht zum ewigen Leben, sondern zum ewigen Gericht auferstehst. Mit anderen Worten sagt Jesus hier: Ich habe dich geheilt, damit du aufhörst zu sündigen. Damit du heilig vor Gott lebst, damit du nicht zum Gericht, sondern zum Leben auferstehst. Aber wenn du mich, der das Leben selbst ist und meine Forderung ablehnst, wählst du damit auch den Tod und nicht das Leben. Siehst du die Notwendigkeit hinter dieser Forderung? Siehe, du bist gesund geworden. Lieber Zuhörer, Jesus begegnet auch dir und mir mit voller Gnade. Siehe, du bist gesund geworden. Das sagt Jesus zu dem Geheilten. Dasselbe gilt auch für jedes Kind Gottes. Schau, was Christus für dich getan hat. Schau, wie er sich selbst erniedrigte. Sieh, wie er die Ehre der Göttlichkeit ablegte und Mensch wurde. Schau und sieh das große Wunder, das dort am Kreuz geschah. Jesus hang dort, wo du und ich eigentlich hängen müssten. Er, der keine Sünde kannte, litt dort und starb an deiner und meiner Stelle. Er übergab sein Leben dem Vater, der seinen gerechten Zorn über deine Sünde auf ihn ausgoss. Der Fluch deiner Sünde lag auf ihn. Und es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Und so floss sein Blut, damit deins nicht fließen muss. Sieh, wie Jesus für dich in den Tod geht. Doch Christus blieb nicht im Grab, sondern er stand mit gewaltiger, mit göttlicher Kraft wieder auf und er besiegte die Sünde. Er brach die Fesseln der Knechtschaft. Und wenn du an Jesus Christus als deinen persönlichen Retter glaubst, dann hat er mit seiner Kraft auch die Fesseln deiner Sünde gelöst. Paulus drückt dies in Römer 6, Vers 5 bis 7 aus, indem er sagt: Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn du in den Tod und die Auferstehung Christi mit hineingetaucht bist, dann bist du freigesprochen von Sünde. Dann darfst du frei sein von der Knechtschaft des Bösen. Dann darfst du Frieden mit Gott haben. Siehe, du bist gesund geworden. Siehe, wie Jesus dich befreit hat von der Macht der Sünde. Und deshalb sündige nicht mehr. Lebe heilig. Das ist die natürliche Folge auf das Erleben von Gottes Gnade. Wer wirklich erlebt hat, dass Christus ihn berührt hat, kann nicht in der Sünde bleiben wie zuvor. Und deshalb, so wie Christus ein für alle Mal für die Sünden gestorben ist und sein Leben Gott geweiht hat, so gilt auch uns, wie es weiter heißt in Römer 6, Vers 11 bis 13, so auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das ist die Antwort auf die göttliche Zuwendung. Christus hebt uns aus dem verdorbenen Zustand heraus und befähigt uns zu einem Leben in Gottes Furcht. Das Werk Jesu Christi verändert den Gläubigen aus einem Zustand der vollkommenen Unfähigkeit, Gottes Willen nachzukommen, in einen Zustand, in dem wir immer mehr unserer Berufung nachkommen können, heilig vor Gott zu leben. Oh, so sind wir berufen, in Heiligkeit zu leben. Wie es heißt in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Ähnlich drückt es auch Petrus aus in 1. Petrus 1, Vers 15 bis 16, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr im ganzen Wandel heilig sein. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. So wie es meine Aufgabe war, im Keller für Sauberheit zu sorgen, so soll es Aufgabe und Ziel eines jeden Gläubigen sein, die Reinheit des Herzens anzustreben, in Heiligkeit vor Gott zu leben, nicht mehr zu sündigen. Anwendung findet das in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, beispielsweise im Umgang, im Dienst. Sündige nicht mehr, sondern lebe in Opferbereitschaft und Demut. Im Umgang mit dem Ehepartner, sündige nicht mehr, sondern lebe in Geduld, Ehrlichkeit und Liebe. Im Umgang mit Medien, mit Sexualität, mit der Freizeitgestaltung, sündige nicht mehr, sondern lebe in Ehrfurcht und Reinheit vor Gott. Im Umgang mit anderen Gemeinden, sündige nicht mehr, sondern lebe in Frieden und Anteilnahme. Im Umgang als jugendliches Pärchen, sündige nicht mehr, sondern lebe in Gottesfurcht und in Reinheit. In all deinen Lebensbereichen gilt der Ruf, sündige nicht mehr, lebe in Heiligkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Aufforderung. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Wenn man diesen Ruf zur Heiligkeit zu Herzen nimmt, kommt schnell der Gedanke, ich schaffe das nicht. Ich kann das gar nicht. Ja, ich möchte geduldig und liebevoll sein, doch ich scheitere immer und immer wieder. Ja, ich möchte meine Zeit und meine Sexualität gottesfürchtig verwenden, doch kaum ist ein Tag rum und ich muss wieder feststellen, ich bin in Sünde gefallen. Ja, ich möchte nicht sündigen. Ja, ich möchte in Heiligkeit vor Gott leben, aber ich schaffe es nicht. Ich bin kraftlos, ich bin hilflos, ich schaffe es nicht, den Forderungen Christi nachzukommen. Der geheilte Mann, den Jesus hier in erster Instanz anspricht, wird er nicht genauso gedacht haben? Als Jesus ihm die Forderung sündige nicht mehr zuspricht, wird er nicht auch gedacht haben, ich kann die Forderung Jesu unmöglich erfüllen? Doch überlegen wir einmal, war der Geheilte nicht schon einmal in so einer Situation, dass er kraftlos und hilflos war? War er nicht schon einmal in der Situation, dass Jesus ihn zu etwas auffordert, zu dem er selbst absolut nicht in der Lage ist? In Vers 8 fordert Jesus den Mann auf, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Jesus befahl das diesem Mann, obwohl dieser Mann selbst dazu nicht in der Lage war. Er konnte seit 38 Jahren nicht aufstehen. Doch Jesus in seiner göttlichen Allmacht macht es möglich. Er heilt den Mann von seiner Krankheit, sodass er stehen kann. Jesus war es, der diesen Befehl dem Mann gab und Jesus war auch es, der das Vollbringen in diesem Mann bewirkte. Und so auch wir. Wir erhalten mit dem Ruf, nicht zu sündigen, mit dem Ruf, heilig zu sein, eine Aufgabe, die wir von uns selbst aus nicht erfüllen können. Doch Gott kann es mit seiner Allmacht in uns bewirken. Er ist es, der das Wollen und Vollbringen bewirkt. Er, der das gute Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden. In Kolosser 2, Vers 6 bis 7a heißt es, wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Karl Olaf Rosenius, ein schwedischer Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, schreibt in einer Andacht auch über diesen Vers, in derselben Weise, wie es bei der Annahme, beim Anfang, bei der Entstehung des Lebens zuging, so soll es auch während der Wanderung, in der Fortsetzung und der Zunahme des Lebens gehen. Das, was zum ersten Mal den Tod des alten Menschen und die Entstehung des Neuen herbeiführte, so soll auch hinfort den Tod des Alten und die Zunahme des neuen Menschens verursachen. Lass uns nicht dazu verleiten, zu denken, dass ein besonderes Unternehmen erforderlich ist, um heilig zu werden, um nicht mehr zu sündigen. Es besteht eine große Gefahr, diese Veränderung durch besonders große Kraftanstrengung zu erreichen. Ja, man will sich ganz besonders anstrengen, besonders viel beten, besonders viel die Bibel lesen, doch so gut wie diese Bestrebungen auch sind, sie bergen die Gefahr, dass man in einen Aktionismus verfällt, wie die Juden, welche so sehr auf die Gesetzeswerke bedacht waren. Ich möchte stattdessen dich dazu auffordern, in den Dingen, wo du noch Veränderung brauchst, in den Dingen, wo die Sünde in deinem Leben sich zeigt, rufe zu Gott. Bitte ihn um deine Heiligung. Bitte ihn, dass er den Kampf für dich kämpft. Bitte ihn um die Kraft, die du selbst nicht aufbringen kannst. Die Bibel zeigt uns klar auf, wie wir diesem Ruf zur Heiligung folgen sollen, indem wir unsere Blicke im Glauben auf Jesus Christus richten. Derselbe Christus und derselbe Glaube, durch den wir gerecht gesprochen wurden, bewirkt auch die Heiligung. Alles beruht auf dem Werk Jesu Christi, auch unsere Heiligung. Ein eindrückliches Bild dafür liefert uns die Behandlung vom grauen Star. Das ist eine körperliche Krankheit, die zur Blindheit führt. Und diese Therapie des grauen Stars beginnt ganz radikal. Die alte, trübe Linse im Auge muss weg, und zwar vollständig. Es ist ein radikaler Eingriff, den der Arzt tätigt. Und ja, diese alte Linse kann nicht mehr gerettet werden. Und dann dort, wo vorher Dunkelheit war, wird eine neue, klare Linse eingesetzt. Eine künstliche Linse, die dauerhaft bleibt. Sie schenkt diesem Patienten ein neues, klares Sehen. Und so greift auch Gott ein in den Bewirken der Wiedergeburt. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihn als unseren Retter annehmen, dann nimmt er das Alte weg. Das trübe Herz, das von Sünde verdunkelt Leben. Und er schenkt Neues, ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben. Das ist die Wiedergeburt, ein Wunder, das nur Gott tun kann. Doch damit endet es nicht. Nach der Operation beginnt die Nachbehandlung. Augentropfen, regelmäßige Nachkontrollen. Der Patient muss weiterhin durchgehend mit dem Arzt in Verbindung bleiben. Denn der Arzt sorgt sich weiterführend um eine Beständigkeit des Sehvermögens. Der Arzt erarbeitet auch nach der OP an der Gesundheit des Auges weiter. Das ist bildlich gesprochen unsere Heiligung. Nach der Wiedergeburt geht es weiter. Gott wirkt weiter. Er begleitet weiter, korrigiert, er stärkt, er heilt. Wir wachsen nicht durch unsere eigene Leistung, sondern durch Gottes tägliches Wirken in uns. Und so bleiben wir abhängig von ihm. Wir dürfen auf seine Führung vertrauen, auf seine Kraft, auf sein Wirken in unserem Innersten. Und so bleibt auch die Heiligung das Werk Gottes. Wir dürfen mitarbeiten, mitwirken, gehorsam sein, aber der eigentliche Heiler, der Kraftspender, der verändert, das ist Gott selbst. Lass dir also sagen, sündige nicht mehr, aber versuche auch nicht dein altes Herz mit frommen Übungen oder religiösen Eifer zu verändern. Geh zu Jesus. Bleib bei Jesus. Bring zu ihm all deine Schuld, all deine Sünden. Flehe bei ihm um sein Wirken in dir. Vertraue auf das Wirken des Heiligen Geistes. Der Arzt, der das Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Wie reagierst du auf diese Botschaft? Wie reagierst du auf die Aufforderung, Religiosität durch das Streben nach Gottes Heiligkeit zu ersetzen? Reagierst du mit Buße und Glauben oder mit Ablehnung, wie die Juden es taten? Denn nachdem Jesus zu dem geheilten Mann gesprochen hatte, verkündigte der Geheilte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und daraufhin verfolgten ihn die Juden, wie wir es gelesen haben. Sie lehnten ihn ab. Sie lehnten seine Botschaft ab. Sie lehnten sein Werk ab. Sie lehnten seine Gottheit ab und riefen wenige Zeit später, kreuzige ihn. Und wenn sie nicht umgekehrt sind zum Glauben an Jesus Christus, dann gilt ihnen, dass sie das Ärgere widerfahren haben, die ewige Verdammnis. wenn du zu denen gehörst, die Jesus Christus noch verachten, ihn ablehnen, dann darf ich dich einladen, kehr um. Tu Buße und glaube an Jesus Christus als deinen persönlichen Retter und Herr. Dann darfst du die Vergebung erfahren, die er dort an diesem Kreuz errungen hat. In Glauben an ihn wirst du gerecht gesprochen. Wenn du zu denen gehörst, die Jesus Christus nachfolgen, dann möchte ich dich dazu auffordern. Geh in dich und hinterfrage deine Gedanken, deine Taten. Gibt es Bereiche in deinem Leben, die nur Religiosität sind, aber nicht das Bestreben nach Gottes Heiligkeit aufweisen? Und dann komm damit im Glauben an das Kreuz. Du darfst deine Schuld ablegen, weil er bezahlt hat. Bitte Gott um die Veränderung in deinem Leben. Christus, er hat dich geheilt, damit du ihm geweiht lebst. Er hat dich berührt, damit du nicht mehr in der Sünde liegst. Er hat dich gerettet, damit du nicht gerichtet wirst. Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr. Mit diesen Worten möchte ich abschließen, noch einmal beten, steht gerne dazu auf. Danke, Herr, für dein gnädiges Wirken. Danke, Herr, dass du dich immer wieder groß erweist in der Rettung, aber dass du auch hier die Heiligung bewirkst. So bitte ich dich, dass ja, du uns aufzeigst, was uns im Herzen vorgeht. Ob wir dort Religiosität finden oder ob wir dort wirkliches Bestreben nach deiner Heiligkeit finden. Ich bitte dich, dass du uns Klarheit gibst, wo wir Veränderung brauchen. Und dass du uns Mut gibst, vor deinen Thron zu gehen, um dort Barmherzigkeit und Gnade zu erlangen. Tu es, ja, zu deiner Ehre. Amen.